D-Radio Wissen.
Mein Name ist Rolf-Dieter Krause und ich mache was mit Medien. Ich bin nämlich in Brüssel der Chef des ARD-Fernsehstudios und ich befasse mich hier mit Europa, der NATO, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Herzlich willkommen auch von mir.
Von Kakerlaken und Dschungelprüfung, Grimme Award für Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Von Kraut und Reportern, neue Website zur Finanzierung von Journalismus.
Von vielen Fliegen und Social Media, neue Webseite mit den täglichen Nachrichtencharts.
Und auch bei uns der Journalist des Jahres, Rolf-Dieter Krause.
Das sind die Themen von heute in unserer medialen Redaktionskonferenz vom 31. Januar 2013.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Bundestagspräsident Norbert Lammert. Er zeigte sich nämlich enttäuscht, dass weder im Ersten noch im ZDF die Holocaust-Gedenkstunde aus dem Bundestag direkt übertragen wurde. Die gab es anlässlich des Jahrestages der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Und laut Spiegel Online lobte er die Live-Übertragung des Senders Phoenix, dem Gemeinschaftskanal von ARD und ZDF. Spiegel Online fasst Lammerts Kritik so zusammen, Zitat, noch schöner wäre es, wenn auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender es wichtig genug gefunden hätten, das Gedenken einer breiten Öffentlichkeit im Hauptprogramm öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten zu vermitteln.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Nun muss man wissen, dass ARD und ZDF sich bei der Bundestagsübertragung wochenweise abwechseln. In dieser Woche ist das ZDF an der Reihe. Die ARD hätte vielleicht anders entschieden. Das ZDF verweist darauf, dass das Thema Holocaust in dieser Woche sehr häufig in den normalen Sendungen thematisiert wird. Die Phoenix-Übertragung sei im ZDF-Programm begleitend beworben worden und auf den Internetseiten sei der Stream auch gut platziert gewesen. Die Gedenkstunde ist ohne Frage eines der wichtigsten Ereignisse in dieser Nachrichtenwoche gewesen. Ich kann aber gut verstehen, warum das ZDF so entschieden hat. Die Diversifikation der Medien hat die Menschen mündig gemacht. Sie wählen sich die Inhalte, die sie konsumieren möchten, selbst aus. Wenn das Angebot vorhanden und zugänglich ist, dann greifen die Menschen drauf zu. Vor allem junge Menschen schätzen es, wenn sie die Inhalte selber ausgewählt haben. Dann schätzen sie die umso stärker, als wenn sie sich nicht dafür freiwillig entschieden haben. Im Journalismus von morgen sind prominente Verweise viel wertvoller als der Top-Artikel auf einer Startseite, der Aufmacher auf Seite 1 oder die Sendung im Hauptprogramm zur besten Sendezeit. So haben die Medien einmal funktioniert. Hier ist D-Radio Wissen mit Daniel Fiene und Herrn Pähler.
Und wir machen heute was mit Medien und zwar genau genommen mit ekligen Medien.
Wieso denn mit ekligen Medien?
Naja, also... ich habe mir mal unsere Themenübersicht angeschaut, ja, okay. Und da ärgere ich mich. Also ehrlich, dass ich das Desinfektionsmittel vor der Studiotür habe stehen lassen oder vielmehr, dass das abgelaufen ist. Das stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit irgendwie von Schweine- oder Vogelgrippe.
Du, ich komme immer noch nicht mit.
Ja, also irgendwie, das sind alles so eklige Sachen. Wir reden irgendwie über Kraut, wir reden über Krautreporter. Dann, das geht ja vielleicht noch, dann über eine Website, die nach 10.000 Fliegen benannt ist. Ja, und dann geht's auch noch ums Dschungelcamp. Und wer weiß, was da irgendwie noch an Kakerlaken oder sonstigen Ungeziefer übrig geblieben ist. Und ich dachte doch immer, wir sind ein kuscheliges Medienmagazin.
Du kannst ganz ruhig bleiben, Herr Pähler. Es ist alles in Ordnung. Das klingt jetzt viel schlimmer, als es das am Ende ist. Wollen wir mal mit den Krautreportern anfangen?
Naja, wenn du es sagst, gerne.
In dieser Woche ist nämlich die Webseite krautreporter.de gestartet. Das ist eine Webseite, die eine neue Finanzierungsquelle für Journalismus sein möchte. Neue Wege, um Journalismus zu finanzieren, werden ja auch immer gesucht. Und krautreporter.de will dann eine mögliche Antwort liefern.
Ah, da bin ich beruhigt, Gott sei Dank. Damit haben wir dann ja auch schon wenigstens ein Thema, welches sich mit der Zukunft des Journalismus beschäftigt. Wir haben uns ja auch vorgenommen, jede Woche mindestens ein Thema zu haben, das uns zeigt, es ist alles nicht so schlecht im Journalismus.
So ist es. Diese Einstellung hat bestimmt auch Sebastian Esser. Der Journalist ist nämlich Mitgründer von krautreporter.de und jetzt bei uns bei D-Radio Wissen. Hallo Sebastian.
Hallo Daniel. Und hallo Herr Pähler.
Hallo.
Lass uns vielleicht mal über deine persönliche Motivation reden, dieses Projekt mit an den Start zu bringen. Denn du hast ja schon selbst an sehr vielen journalistischen Projekten mitgearbeitet. Zum Beispiel die Printausgabe des Medienmagazins VSDP. Das ging ja als PDF weiter. Da hast du dich sehr viel drum gekümmert. Ich glaube, bei der Vanity Fair warst du auch mit dabei. Mhm. Wie oft musstest du dich als Journalist schon neu erfinden? Und gibt es da auch einen Zusammenhang mit dem Start von Krautreporter?
Nö, also so würde ich es nicht formulieren. Ich musste mich schon oft neu erfinden, aber ich wollte das auch. Also zu mir passt das. Aber ich kann jetzt gut verstehen, wenn jemand, sagen wir mal, 30 Jahre bei der Westfälischen Rundschau gearbeitet hat oder so, dass der schon etwas ratlos vor dieser neuen Medienwirklichkeit steht. Und ich bin ja wie ihr Medienjournalist von Hause aus und war es einfach leid, immer diese Geschichte fortzuführen, wie wir sie schon seit 10 Jahren jetzt uns gegenseitig erzählen. Nämlich, dass die Geschäftsmodelle wegbröckeln und so. Also jetzt können wir mal vorspulen, das kennen wir ja alles. Diese Podiumsdiskussionen können wir alle schon auswendig mitsprechen. Und ich wollte was unternehmen, was Zukunft ermöglicht, was nach vorne geht. Und wenn es nur eine kleine Zukunft ist, dann ist es doch eine Zukunft.
Okay, und warum glaubst du jetzt tatsächlich, dass Crowdfunding für Journalismus quasi dieser zukunftsweisende Weg ist? Warum das in Deutschland funktioniert?
Erstens, ich weiß es noch nicht, ob es funktioniert. Ich hoffe es sehr und so die ersten 48 Stunden machen mich auch sehr hoffnungsvoll. Aber ich glaube daran, weil es in anderen Ländern auch funktioniert, weil es auch zum Teil schon in Deutschland funktioniert hat. Ihr habt ja garantiert schon mit Dirk von Gehlen mal über sein Buchprojekt gesprochen, wo er 5.000 Euro einsammeln wollte und am Ende bei, ich glaube, 14.000 oder so gelandet ist. Gibt noch so, also sehr viele andere Beispiele. Und Krautreporter ist eben eine Plattform, wo Journalisten ihre Projekte vorstellen und zwar nur Journalisten. Es ist ein Fachgeschäft und nicht so ein Gemischtwarenladen wie die meisten anderen wie heißt es?
Crowdfunding.
Crowdfunding-Plattform, so.
Crowd und Kraut, ach ja, 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 ja. Aber lass uns vielleicht erstmal so auf die Erfahrungen in den anderen Ländern blicken. Was habt ihr da beobachtet? Wie funktioniert das mit dem Journalismus und dem Crowdfunding in anderen Ländern?
Also die erste Crowdfunding-Plattform überhaupt, wenn ich das richtig sehe, war SpotUs in USA. Da gab es noch Kickstarter noch nicht oder die waren gerade erst in den ersten Phasen des Entstehens. Und die Idee dabei war, wir wollen eine direkte Verbindung schaffen zwischen Leser und Reporter oder Hörer und Reporter, Zuschauer und Reporter. Wir wollen, dass Geschichten anders finanziert werden und zwar von den Leuten selbst. Und bei SpotUs, da funktioniert das, wie gesagt, seit 2008 ziemlich gut. Ein anderes Vorbild, was ich gerne nennen würde, ist Emphasis. Das ist eine Website in New York und die kümmert sich um Fotoreportagen. Die gibt es erst seit einem Jahr. Die machen das sehr erfolgreich und auch sehr gut. Und die finde ich auch vorbildlich, aber ist natürlich englischsprachig. Und wir machen das jetzt für den deutschsprachigen Raum.
Aber dann erklär uns doch vielleicht nochmal, als ihr gesagt habt, so, wir machen jetzt crowdreporter.de, wie habt ihr euch da bei der Konzeptionierung des Ganzen eigentlich dem Thema Crowdfunding genähert? Habt ihr einfach tatsächlich geguckt, wie ist das in anderen Ländern und was machen wir jetzt so genauso oder eben auf Deutsch das Ganze? Oder seid ihr da dann doch noch strukturierter herangegangen und habt da gezielt geguckt, was kann man von wem lernen und was macht man vielleicht anders?
Ja, also wir haben uns alles angeguckt. Angefangen haben wir mit der Idee, wir machen ein deutsches SpotUs, aber haben dann gemerkt, dass SpotUs eben so ein bisschen auf dem Stand von 2008 stehen geblieben ist. Und inzwischen hat Kickstarter eine halbe Milliarde Dollar umgesetzt mit Crowdfunding und die haben das System einfach sehr perfektioniert. Mein Ziel war es, das Ganze wirklich auf die Kernfunktion zu begrenzen. Also wir sind nicht Crowdsourcing, wir machen nicht noch Ideen einreichen oder so, wir sind nur Crowdfunding. Bei uns geht's ums Geld, weil das ist das große Problem des Journalismus, soll man ihn finanzieren? Und um genau diesen Punkt wollen wir uns kümmern und um erstmal nichts anderes.
Vielleicht können wir uns das mal ganz konkret anschauen, wie krautreporter.de funktioniert. Also ich hab da so eine Idee. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wir könnten eine Herr Pähler-Zeitschrift rausbringen. Mhm. Was mache ich damit, mit der Idee?
Das Wichtigste ist zu überlegen, ob die Community der Herr Pähler-Zeitschriftkäufer groß genug ist.
Gehe ich jetzt mal davon aus.
Weiß ich auch nicht. Ist mir gerade was Lustiges eingefallen.
Ach so.
Ja. Bin erkältet. So. Weil es ganz wichtig ist, dass man die richtigen Leute erreicht. Man muss gar nicht eine riesige Community erreichen. Ich meine, Medien sind Massenmedien, weil es im 20. Jahrhundert eben nur Massenmedien gab. Zeitungen, Fernsehsender, auch Radiosender kann man nur betreiben, wenn das ganz viele Leute interessiert. Aber Journalismus ist natürlich auch für kleine Communities sehr wichtig, da Sachen, Geschichten zu finden und aufzuschreiben. Und das ermöglicht Crowdfunding. Wenn es eine kleine Community, also ein Beispiel, Veganer. Die sind wahnsinnig interessiert an Themen zu ihrem Bereich und es findet nicht wirklich in den großen Medien statt. Ich bin sicher, dass man ein Veganer-Projekt auf Crowdreporter ziemlich gut crowdfunden könnte.
Okay. Das heißt aber, wie definiert ihr jetzt sozusagen die Range der Projekte, die bei euch stattfinden darf? Also jede Art von publizistischem Projekt, also wo fängt das an, wo hört das auf?
Also wir haben sehr weite Definition von Journalismus. Es sollte schon Journalismus sein und es sollte ein Projekt sein, das heißt, es muss einen Anfang und ein Ende haben. Aber wir hoffen geradezu darauf, dass Leute mit verrückten Ideen kommen und dass Leute Formate ausprobieren, für die es eben im Moment noch keine Geschäftsmodelle gibt. Ein Beispiel, Jan Schenk, Fotograf hier aus Berlin, der hat ein Projekt auf unserer Seite, damit will er eine Webseite finanzieren, auf der er alle Orte fotografiert, auf denen 1933 Bücherverbrennungen stattgefunden haben. Das sind 185 Orte. Ja, wie soll man sowas finanzieren? Mit Google-Anzeigen sicher nicht. Trotzdem ist es ein wahnsinnig wichtiges Projekt, was auch schon ganz viele Leute toll gefunden haben. Und ich glaube, er ist jetzt auch schon ganz gut dabei mit den Unterstützungen.
Um das auch nochmal so ein bisschen das Prinzip zu verstehen, bei Crowdfunding-Projekten ist es ja so, dass ich bei den bekannten Plattformen Kickstarter oder Startnext ein gewisses Prinzip habe, dass es nämlich unterschiedliche Level von Unterstützern gibt. Also wer mehr gibt, bekommt auch mehr. Beispiel bei Bands, da reicht es, wenn ich ein bisschen mehr gebe, dann bekomme ich nicht nur die CD, dann kriege ich sogar vielleicht eine signierte CD. Und wenn ich dann noch ein bisschen mehr gebe, dann kann ich vielleicht sogar ein ganzes Abendessen mit der Band bekommen. Läuft das beim Journalismus ähnlich?
Ja, genau. Und also es gibt bei uns genauso wie bei Kickstarter, Startnext und wie sie alle heißen, Prämien. Und zwar ist es für viele Leser attraktiv, dem Reporter nahe zu kommen, ihm zu helfen, also Teil dieses Reporter-Teams sozusagen zu werden. Und ich glaube, dass sich da Journalismus geradezu ideal eignet, weil das Internet ja so ein neues Verhältnis von Journalist zu Leser, Zuhörer, Zuschauer ermöglicht. Wir treten jetzt mehr in einen Dialog ein als früher. Wir sind nicht mehr so der Prediger von der Kanzel oder der Lehrer, der so Frontalunterricht macht und dann nach Hause geht und ihn interessiert nicht, was die Leute davon halten, sondern das Internet durch die ganzen Kommentare, Social Media, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Wem erzähle ich das? Ermöglicht so ein anderes Verhältnis zwischen Journalist und seiner Zuhörerschaft. Und Crowdfunding ermöglicht, dass man als Prämien eben diese Nähe noch weiter herstellt. Ein Beispiel, Carmen Eckert, das ist eine Kollegin, die auch ein Crowdreporter-Projekt gestartet hat, die ist eine renommierte Dokumentarfilmerin, hat schon viele Filme in den Öffentlich-Rechtlichen gesendet und sucht jetzt Unterstützer für einen Film, der sich um ihren Urgroßvater dreht. Das Projekt heißt Viktors Kopf und ihr Urgroßvater Viktor ist von den Nazis enthauptet worden als Widerstandskämpfer. Sie will jetzt erreichen, dass dieses Urteil von damals zurückgenommen wird. Und eine ihrer Prämien ist, wenn man ihr 300 Euro gibt, dann kriegt man dafür einen Kurs Storytelling im Dokumentarfilm. Und da sie relativ bekannt ist und viele Leute hat, die sie gut finden, haben wir da auch schon Unterstützer, die sich genau für diese Prämie entschieden haben. Und für die ist es dann einfach ein gutes Geschäft, mal ganz abgesehen davon, dass sie die Idee vielleicht einfach gut finden.
Das heißt aber auch so ein bisschen, Journalisten müssen schon ihr eigenes Netzwerk mobilisieren, um erfolgreich zu sein.
Es gibt zwei Wege. Entweder man macht es wie Dirk von Gehlen, der hat schon ein Netzwerk, sich mit seiner Arbeit über Jahre aufgebaut. Aber ich glaube, man kann auch mit einer tollen Idee kommen und sich darum ein Netzwerk erst zusammenschrauben. Das bedeutet natürlich schon, dass man aktiv auf die Leute zugehen muss und sich die richtigen Facebook-Gruppen, Newsletter, Vereine anschreiben und so weiter. Also es ist wirklich auch ein Vermarktungsjob. Aber der Lohn ist eben nicht nur das Geld, sondern dass man um sich herum eine Community zu einem bestimmten Thema versammelt, von der man sicher auch in Zukunft noch profitieren wird.
Hm. Vielleicht zum Schluss mal, dass du auch mal so zwei Wahlmöglichkeiten hast. Möchtest du lieber darüber reden, über das vielleicht leidige Thema der rechtlichen und juristischen Hürden, die man ja im Kontext von Crowdfunding auch immer diskutiert, oder lieber etwas visionär darüber sprechen, wie es mit crowdreporter.de weitergeht?
Mich würde ja beides interessieren. Ich werfe noch eine Münze ein, damit wir noch mehr Zeit haben, darüber zu reden.
Okay. Ich würde gerne wissen, wie Herr Pähler mit Vornamen heißt.
Das steht dir leider nicht zur Debatte. Außerdem stellen die Fragen wir.
Dann.
Aber es ist ein Name, der in gewissen Generationen häufig vergeben wurde.
Ja, so wie bei mir, ne? Sebastian heißen alle irgendwie.
Ja, da bin ich froh, dass ich so nicht heiße.
Frage ist aber ganz interessant, wo ich mich drüber, wenn ihr euch jetzt hier gerade über Vornamen unterhaltet, wenn ich jetzt als Journalist was verkaufe oder so, dann weiß ich, wie ich das richtig zu handeln habe oder so. Wie ist denn das mit Crowdfunding, also auch mit den Einnahmen? Also da muss man sich ja ganz neue Gedanken machen, wie man das dann auch richtig bucht, wenn man frei unterwegs ist, oder?
Gibt's da, also, du meinst, wie man das versteuert sozusagen?
Ja. Wie funktioniert das?
Na, das sind Einnahmen, das sind Honorare, die musst du versteuern. Ne?
Sind das nicht Spenden?
Nee. Also es sei denn, du bist gemeinnützig, dann musst du aber vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sein und so. Also das ist.
Also ich bin ja per se gemeinnützig.
Ja, eben, ja. Nee, ehrlich gesagt, das war genau die Art und Weise, wie wir da rangegangen sind. Wir haben gesagt, wir wollen einen gemeinnützigen Verein gründen, der so ein Crowdfunding-Portal ermöglicht. Und dann haben wir festgestellt, dass Journalismus zwar wichtig und gut für die Gesellschaft, aber nicht in jedem Fall gemeinnützig ist. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, dann ist es kein Non-Profit, sondern ein Unternehmen, was einfach keinen Profit macht, aber eben nicht gemeinnützig ist. Und so ähnlich muss man als Journalist daran geben. Du willst ja wahrscheinlich nur deine Kosten decken erstmal, um dann deine Arbeit später zu vermarkten. Und es sei denn, du bist ein e.V., kannst du das dann auch einfach nur als normale Einnahmen versteuern und jetzt nicht quasi noch Spendenquittungen ausstellen oder sowas.
Seit ein paar Tagen seid ihr am Start, 48 Stunden hast du gerade gesagt. Wie geht's weiter? Was ist deine Vision von der Webseite?
Also die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist, dass wir die ersten Projekte zu einem Erfolg machen. Das ist wahnsinnig wichtig, um zu beweisen, dass dieses Konzept funktioniert. Ich glaube daran, aber es ist auch viel Arbeit und deswegen bin ich euch dankbar, dass ich das heute hier erzählen darf. Und ich möchte gleichzeitig an eure Hörer appellieren, sich die Seite anzugucken. Dann kann jeder natürlich selber entscheiden, ob ihm das Geld wert ist. Aber mir wäre es sehr wichtig, dass dem erstmal eine Chance gegeben wird, dass ihr euch bei Facebook mit uns befreundet oder uns antwittert oder wie auch immer. Weil wenn das was werden soll, dann müssen wir es einfach machen. Und drüber geredet haben wir eigentlich genug, finde ich.
Und es ist also Zeit zu machen.
Ich würde sagen, diesen Appell lassen wir vielleicht einfach mal einen Moment so stehen und danken Herrn Esser mit Vornamen Sebastian, Mitbegründer von crowdreporter.de, einer Crowdfunding-Plattform für Journalismus.
Herr Pähler, spielen wir ein Ründchen?
Aber nur ein kleines.
Na gut.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Und der Kollege Dennis Horn ist heute bei uns zu Gast und ich freue mich sehr. Hallo Dennis.
Guten Tag.
Hallo.
Dennis, und das Tolle ist, du hast uns ein Gastgeschenk mitgebracht, nämlich viele, viele Fragen.
Sechs, um genau zu
sein. Es sind sechs Stück, genau.
Ah, ich wusste es. Krieg ich einen Punkt?
Nein.
Und zwar hast du nämlich letztes Mal die Führung für Herrn Pähler ausgebaut, weil du ja an seiner Stelle gespielt hast. Und bei unserem kleinen Wissenstest hast du deswegen jetzt die Ehre, auch uns die Fragen zu stellen. Das finde ich toll.
Wir fangen auch direkt mit dir an, Daniel.
Okay.
Guido Knopp, Journalist, Publizist, Moderator. Heute scheidet er aus dem öffentlich-rechtlichen Dienst aus.
Ja.
Engagiert sich auch im Sport. Er ist Mitglied einer Akademie, die den Zwischenraum zwischen Sport und Feuilleton besetzen möchte. In welcher Sportart?
Ich glaube, er ist ja eher so der Kanute. Also wenn ich mir eine Sportart bei ihm... Oder Barren. Barren oder Kanute. Also
nein,
Kanufahrer.
Das glaube ich nicht.
Ich sag Kanu.
Möchtest du bei den 16 Punkten weiter rumkrebsen, oder?
Nee.
Also es ist Fußball. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur.
Ach, ja. Ach. Wieder was gelernt. Ja.
Ist ja nicht, eigentlich nicht sehr innovativ, ne?
Nein, aber okay. Feuilleton? Doch. Herr Pähler, wer auch nicht mehr so richtig auf dem Bildschirm ist, Waldemar Hartmann.
Ja.
Waldis Club, schon eine ganze Weile Geschichte. Nächste Woche geht der Nachfolger regulär an den Start, der Sportschau-Club. Wer moderiert ihn?
Jemand Jüngeres?
Ja.
Ein Mann?
Ja. Ich weiß schon, welche Antwort kommt und sie wird falsch sein.
Wieso?
Ja, sag mal.
Matthias Obtenhöfe.
Falsch. Es ist Alexander Bommes.
Ach ja, ja, dieser Alexander Bommes. Ja. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Das gestehe ich jetzt mal hier so.
Der moderiert die Sportschau mittlerweile öfter mal.
Ah, ja, ja. Ach so. Ja. Gerade Sportschau gucke ich ja nicht, weil da so selten Kanu und so selten Barren dabei ist.
Du hörst aber, du hörst immer wieder Radio. Es ist gerade große Retrowelle angesagt. Ja. Radio 1 in Berlin und Brandenburg nennt es die Rückkehr der Radiolegenden. Ah. Und Bayern 3 zieht nach im März mit dem Kultabend. Und da sitzen immer recht große Namen. Und ich hätte gerne aus dieser ganzen Liste, die da engagiert wurde von beiden Sendern, 4 Leute mindestens.
Ich möchte lösen.
Nein, Herr Fiene.
Thomas Gottschalk.
Ja.
Der ist auf jeden Fall mit dabei. Das war jetzt auch schon sehr einfach. Und der... Dann, oh Gott, ist das schwierig.
Ne?
Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, ich habe so Gesichter, da vor den Augen, aber das hilft mir jetzt nicht so wirklich viel, oder?
Nein.
Nö. Herr Pett, hast du einen Tipp für mich? Augen im Gesicht, aber ja, ich habe einen Tipp. Also ich weiß aber nicht, ob es stimmt.
Ich habe letztens ein Interview von einem Typen gelesen, der im Fernsehen sehr aktiv ist, sehr lustig ist und der eigentlich gesagt hat, Radio ist das schönere Medium. Das war, glaube ich, Hugo Egon Balder.
Ja, auch der.
Auch damit. Und andere große Radionase war, hier, Wetten, das auch noch, Frank Elstner.
Ja, und genau deswegen habe ich 4 gesagt, weil auf die 3 kommt man.
Ach so.
Aber was ist denn noch mit Günther Jauch?
Nein.
Da gibt es noch einen, der so ähnlich heißt wie Gottschalk. Und zwar gibt es da ein Interview im Radio 1 Medienmagazin von Jörg Wagner und der hieß Rottschalk. Aber jetzt ist die Frage, wie ist der Vorname?
Richtig.
Gregor.
Ja. Sehr gut.
Juhu.
Punkt für Herrn Fiene.
Moment mal.
Ja, was denn?
Wer ist Herr Rottschalk?
Darum geht's nicht.
Aber unsere Hörer sollen doch was lernen.
Und ja, möchtest du es beantworten?
Also, Ich sitze ja gerade, um das heißt, also das weiß der geneigte Hörer in diesem Moment nicht. Ich sitze ja in Berlin und da sitze ich in den Studios vom Deutschlandradio Kultur und das ist ja das Gebäude, wo früher der Rias war und Gregor Rottschalk war eine große Nummer zu Rias Zeiten.
Zum Beispiel.
Ja.
Und er hat Tabaluga mit erfunden. Zum Beispiel.
Ach, du kriegst echt? Bitte meine ja. Frage, wenn ihr mich schon vorführt.
Charlotte Roach auf der einen Seite.
Ja.
Und Jan Böhmermann und die Bild- und Tonfabrik auf der anderen Seite, da hat es wohl Stress gegeben. Roach und Böhmermann wird offiziell nicht fortgesetzt. Wie viele Staffeln gab es?
2.
Sehr gut. Herr Fiene. Monika Piel hört als Intendantin beim WDR auf. Seit wann hatte sie diesen Job? Bis auf den Tag genau, bitte. Und du darfst, sagen wir mal, ein halbes Jahr daneben liegen.
Okay. Also im vergangenen Jahr ist sie ja um 6 Jahre verlängert worden. Also muss sie ja eigentlich dann 6 Jahre zurück angetreten sein. Das heißt, letztes Jahr hatten wir 2012, da muss sie dann 2006 begonnen haben. Und ich nehme jetzt mal den 1. Februar, um da auch so notfalls noch ins zweite Halbjahr ein bisschen reinzuhauen, wegen des Halbjahres. 2. Februar 2006.
1. April 2007.
Ah.
Das war daneben.
Wo war jetzt mein Gedankenfehler?
Das war sie auch nicht.
Naja.
Wir rechnen gleich mal kurz. Und Herr Pähler, aus der Schweiz kommt bald ein Social-TV-Sender nach Deutschland. Wie heißt der?
Oh, die Schweiz hat eigene Fernsehsender?
Mhm.
Aber er kommt langsam nach Deutschland, das sei dazu gesagt.
Dann ist es, das ist aber schwierig. Vielleicht Xing mit dem Kreuz.
Joyce mit Z hinten. Also, so ein Joyce mit euch. Es steht 21 zu 17 für Herrn Pähler.
Ah, das ist mein Pläsier.
Ich werde dieses Mal aufhören.
Ja.
Die Radio Wissen hier, die Redaktionskonferenz und wir machen was mit Medien. Und heute machen wir, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal explizit betonen, was mit ekelhaften Medien.
Herr Pähler, ich habe dich doch gerade versucht, vom Gegenteil bei dem Fall der Krautreporter davon zu überzeugen. Hat es nicht ganz geklappt?
Nein.
Schauen wir mal, wie das bei diesem Thema ist. Denn an dieser Stelle wollen wir mal über die Nominierungen für den Grimme-Preis reden, Herr Pähler. Die sind ja in dieser Woche veröffentlicht worden. Und eine Nominierung, die wird gerade extrem heiß diskutiert. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das Dschungelcamp. Soll so eine Sendung tatsächlich den Grimme-Preis erhalten dürfen? Einige haben Applaus gespendet und andere regen sich fürchterlich auf.
Ja, und wir haben deswegen Dennis Horn eine quasi eigene Dschungelprüfung verpasst und ihn, sagen wir mal, gebeten, sich durch die Reaktionen auf diese Nominierung zu wühlen und die Debatte über Qualität im Fernsehen. Ja, wovon gab es mehr? Applaus oder Kritik?
Ich würde sagen, relativ gleich auf. Also Uwe Kammann ist Direktor vom Grimme-Institut, hat zu den Nominierungen gesagt, nachdem die raus waren, bei der Fiktion eine Reihe von Spitzenproduktionen, in der Information eine Reihe von Sendungen mit Klasse und in der Unterhaltung einiges, was gegen den Strich gebürstet ist. Und das ist Unterhaltung, ist Dschungelcamp, gegen den Strich gebürstet. Und so haben dann viele Kommentatoren auch reagiert. Also wir fangen mal an mit so ansatzweise so Haltungen in den Texten, schon in Nachrichtenmeldungen darüber. Werben und Verkaufen hat zum Beispiel denkwürdige Nominierungen genannt. Und richtig heftig wurde es dann beim Freitag zum Beispiel. Der schreibt, die Grenze ist überschritten. Es ist Zeit, das Dschungelcamp wieder dahin zu rücken, wo es hingehört, auf den Müll. Die Nominierung für den Grimme-Preis ist ein Skandal. Und schreibt dann weiter, viele der Autoren bescheinigen der Sendung Kultstatus, gute Unterhaltung, Gelegenheit zur Reflexion und verkennen dabei, dass sie eine in der Tendenz menschenverachtenden Show gesellschaftliche Relevanz verleihen. Und der letzte Satz in diesem Kommentar dann, die Gesellschaft verfällt immer mehr schleichend. Und dann gab es eine ja ähnlich heftige Schimpftirade bei Markus Lanz. Da waren zu Gast Katrin Sass, eine Schauspielerin, und Peer Kussmark, der frühere Dschungelkönig. Und wir hören mal an dieser Stelle rein, wie das war.
Ich habe gesagt, ich bin Peer Kussmark, ich sitze hier, ich bin im Kreuzberg.
Nein,
groß geworden, ich kenne solche Momente nicht.
Alle Frauen wollen mich, ich kann mich dem nicht entziehen, weil ich ja im Fernsehen bin. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die wollen ja alle was von mir. Nein, ich gehe in den Dschungel, um die 50.000 Knappe mitzunehmen. Was soll denn dieser Unsinn?
Ja.
Ich gehe doch
lass uns mal
meine Haltung wieder. Tut mal, dann geh doch nach Hause.
Nein,
wie Frau Neisko, oh, wie hieß sie denn hier? Die sagen alle, die da drin waren, naja, so eine gewisse Kunst hat's auch schon. Jetzt sind wir im Grimme-Preis, dann lassen Sie mich doch mal reden. Ein Unfug ist das alles. Wir müssen nicht über Dschungel reden, wir müssen
Frau,
nicht
was,
darüber
bitte.
Reden. Nee,
denken
da
Sie an Ihr Herz, denken Sie an Ihr Herz. Machen wir Sorgen, nee,
weil das ist nicht das Recht. Das ist unglaublich, sich hier hinzusetzen und zu sagen, erhobenen Hauptes raus. Ich fresse Schwänze, aber mit erhobenen Hauptes.
Stopp.
Was soll denn das?
Stopp.
Nein. Der Junge ist einfach zu unbekannt und hat vielleicht nur 50.000 gekriegt. Frau Nick kriegt 150.000.
Es geht
Schluss
ja nicht.
Aus,
stopp,
das machen
stopp,
die Leute. Mal. Doch nicht, um die, Kräuter, ja, die Tiere zu fressen.
Ich behaupte, dass Frau Sass.
Wie weit sind wir denn langsam?
In meinem ganzen Leben.
Noch
ich
nicht
weiß,
so eine aggressive Frau wie Sie gesehen.
Nee, aber
Frau
ich finde es respektlos.
Ja, es ist Jetzt geht sich schon wieder eine Frau an. Seitdem ich im Fernsehen bin, gehen mich alle Frauen an. Ich kann mich nicht mehr retten. Aber als Kneiper mache ich das gerne mit.
Nein, stopp.
Knete in der Tasche zu haben und sagen, ich gehe mit erhobenen Hauptes raus.
Blutdruck, Katrin. Hat jemand einen Blutdruck?
Darf ich mal
ganz kurz dazwischen. Also, zum einen finde ich das sehr reflektiert, was Peer Kussmark heute hier gesagt hat. Das
ganz
ist das eine.
Ich zitter am ganzen Leib und das findest du in Ordnung?
Kommt,
bitte, ganz ruhig.
Das wird mal Zeit, mein Junge, du. Dass du dir mal überlegst, was du hier machst in dieser Runde.
Stopp.
Leuten, die du
Bitte, einmal ruhig. Also, es ist ein freies Land. Jeder darf in diesem Land machen und tun, was er möchte. Wir haben gerade aus Imagegründen teilweise. Die machen das vielleicht, um auch ein Abenteuer zu leben, wie auch immer. Die Frage ist sozusagen, ist das Kunst, Kultur oder ist das einfach übler Trash? Und wie konnte es passieren, dass aus diesem Trash plötzlich etwas wird, von dem man sagt, das ist ja wirklich allgemeines Kulturgut und dann heute geadelt durch eine Nominierung für den Grimme-Preis. Wie konnte das passieren?
Aber das, ich finde, dass dieser Ausschnitt zeigt ja wie emotional dieses Thema ist. Und da kann man vielleicht auch verstehen, warum einige Nachrichten dann doch in die wertende Schiene abgerutscht sind, oder? Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Dschungelcamp im Jahr 2013 noch so polarisieren kann.
Das ist eine interessante Geschichte. Da gibt's einen sehr interessanten Gedanken in der Welt, in der Zeitung, die sich fragt, warum wird das Dschungelcamp überhaupt nominiert? Eine Sendung, in der sich seit knapp 10 Jahren ja eigentlich nichts geändert hat, außer der Moderation. Dirk Bach ist ja gestorben und die Welt schreibt, er moderiert seit 2004, viel gelobt, aber nie für den Grimme-Preis nominiert. Und aus Sicht der Welt hat die Nominierung einen üblen Beigeschmack, wenn der Tod nämlich der Grund für die Nominierung ist, ausgerechnet in der Sparte Unterhaltung. Das wäre dann wirklich ein Grund zur Aufregung. Interessanter Gedanke, finde ich.
Glaubst du, da ist was dran?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass man so heftig mit solchen Geschichten spielt. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass das Jahr für Jahr eine neue Entscheidung ist, welchen Stellenwert eine Sendung so im Rundumgeschehen einnimmt, dass es sonst noch so im Fernsehen gibt einfach. Ja. Soll ich auch mal was Lobendes nehmen? Oder?
Ja, mal was Lobendes. Ja.
DWDL ja, fordert Schluss mit der Empörung. Die schreiben, beim Dschungelcamp werden alle Regeln, die sich das Privatfernsehen im Laufe der Jahre so angeeignet hat, vorübergehend außer Kraft gesetzt. Und aus der Warte heraus habe das den Preis verdient. Die Moderatoren machen keinen Hehl daraus, dass die meisten Prominenten nur der Kategorie D bis F angehören und deshalb ins Camp gegangen sind, weil auf deren Konto Ebbe herrscht. Und DWDL schreibt, man muss das Dschungelcamp jetzt nicht in die Sphären von Goethe oder Kafka heben. So zu tun, als sei es so, der Verfall jeglicher Kultur wird im Format dann auch nicht gerecht, weil die Sendung es schafft, was inzwischen im Fernsehen nur noch selten möglich ist und gelingt. Sie sorgt zum Beispiel für Gesprächsstoff. Gut gemachtes Fernsehen und selbstverständlich preiswürdig.
Das ist auch eine eindeutige Meinung, ne?
Ja.
Sehr, sehr, sehr interessant. Ich frage mich ja, die jetzt am lautesten schreien, haben die überhaupt Dschungelcamp geguckt? Also das ist ja auch so eine Geschichte. Ich habe ja gerade auch bei den vorigen Staffeln immer gesagt, in Wirklichkeit ist das Dschungelcamp ein Medienmagazin, das einzige Medienmagazin, das sich das private Fernsehen in Deutschland leistet. Wenn man mal so ein bisschen in die Dialoge von Dirk Bach und Sonja Zietlow reingehorcht hat, wieder auch Kritik an die eigene Branche geübt wurde, so ganz fein zwischen den Zeilen. Also das war ja ganz spannend, da war ja wirklich für alle was dabei, ne? Also hier fürs normale Volk die Bauernunterhaltung und für die Leute, die sich ein bisschen auch gerne mal mit einem Feuilleton im Café schmücken, die hatten dann auch hier zwischen den Zeilen ein bisschen was zu lachen.
Ich glaube, das ist das, was das Dschungelcamp auch so interessant macht, diese verschiedenen Ebenen, die da funktionieren. Also jede Ebene eines Zuschauers, sozusagen der Medienkundige, ja, der es so wie du als Medienmagazin versteht, der Normal-RTL-Zuschauer oder vielleicht auch andere, die Feuilleton-Liebhaber, ja, können in diesem Format was finden. Das bedient auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das finde ich den interessanten Ansatz dahinter.
Habt ihr jetzt einen Vorschlag zur Güte?
Nö.
Ich glaube, den gibt's auch nicht.
Werden sie den Preis gewinnen am Ende?
Ich glaube, ja.
Warum?
Ich weiß nicht. Das wäre eigentlich die letzte Konsequenz auch in dieser Nominierung. Also, wenn sie den Preis jetzt nicht bekommen, dann bekommen sie ihn nie mehr. Und ich glaube, es ist doch so ein bisschen auch eine Auszeichnung für die gesamten Jahre Dschungelcamp.
Oder es ist ein verzweifeltes Format, das Format tot, verzweifelter Versuch, das Format tot zu kriegen, weil ausgezeichnete Formate sterben ja gerne mal weg.
Das stimmt. Das oder es ist ein PR-Gag des Grimme-Instituts.
Viele Möglichkeiten. Wir gucken, was sich bewahrheitet. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, ist jetzt aktuell für den Grimme-Preis nominiert und Dennis Horn hat die Reaktion darauf zusammengefasst. Ihr hört die Redaktionskonferenz am Donnerstag.
Gleich um 19 Uhr hört ihr bei uns, was die Nachrichten des Tages bei D-Radio Wissen sind und auch welche es vielleicht aus einem bestimmten Grund nicht geworden sind. Was aber sind eigentlich die Nachrichten des Tages im Netz?
Das verrät euch die neue Webseite 10.000flies.de. 10.000 Fliegen also. Das sind, ich sag's mal so, tägliche Nachrichtencharts. Die Webseite wertet einmal täglich Artikel und Nachrichten aus dem Netz aus und zeigt, welche Nachrichten besonders über Facebook, Twitter und Google Plus von den Lesern weiterempfohlen wurden.
Ja, und was ich ganz spannend daran finde, schon an den ersten Tagen waren oft Geschichten ganz weit oben, die gar nicht unbedingt die Einsermeldung auf den Nachrichtenportalen waren. Das ergründen wir jetzt mal. Und ein Mitbegründer von 10.000flies.de ist der freie Journalist Jens Schröder. Ihn kennt ihr vielleicht auch so ein bisschen als Quotenmann von media.de und jetzt ist er bei uns. Hallo Jens.
Hallo.
Du hast ja seinerzeit mit den deutschen Blogcharts viel Beachtung bekommen, das Projekt aber dann irgendwann eingestellt und bist jetzt auf die Nachrichtencharts umgeschwenkt. Warum jetzt diese Veränderung?
Naja, die Blogcharts habe ich damals aus verschiedenen Gründen eingestellt. Einer war auch, dass ich nicht so zufrieden damit war, weil es halt immer schwierig ist zu unterscheiden, was ist ein Blog und was ist kein Blog. Ist jetzt eine Seite, die aussieht wie ein Blog, aber von 10 Leuten, von einer Redaktion von 10 Leuten gemacht wird, ist das überhaupt ein Blog? Und bei dieser Geschichte, bei 10.000 Flies, gibt's halt diesen Unterschied in den Hauptcharts, die es momentan online gibt, gibt's diese Unterscheidung einfach nicht. Da ist halt jeder Blog-Eintrag genauso viel oder kann genauso auf Platz 1 kommen wie ein Artikel auf einer professionellen Nachrichtenseite wie Spiegel Online.
Nochmal. Wie funktioniert das, dass er auf Platz 1 kommt? Also wie funktioniert 10.000flies.de?
Also wir haben eine vierstellige Zahl von Quellen, die wir abgrasen, wo also alle Inhalte erfasst werden, alle Artikel, die dort veröffentlicht werden. Und dann wird nachts ermittelt über die offiziellen Zahlen von Facebook, Twitter und Google+, wie viele Likes und Shares und Tweets und so weiter der jeweilige Artikel bekommen hat, und danach werden die Charts dann sortiert.
Und warum brauchen wir eigentlich unbedingt tägliche Nachrichtencharts?
Naja, wir brauchen es nicht unbedingt. Ich finde es halt persönlich recht interessant, und die Resonanz zeigt, dass ich da nicht allein bin.
Wir haben am Anfang auch über den Titel diskutiert ein bisschen. Wie bist du auf die Fliegen gekommen? Also was ist die Idee dahinter, das Projekt 10.000flies zu nennen?
Also die Idee ist nicht von mir, sondern von meinen Partnern der Agentur Active Value. Die haben den Namen erfunden. Ich fand ihn aber sofort großartig, weil er halt irgendwie so ein bisschen selbstironisch das Ganze nimmt. Ja? Also 10.000 Fliegen können nicht irren, so nach dem Motto.
Und da geht es dann um die Social-Media-Weiterempfehlungen, oder?
Wobei jetzt?
Bei den Fliegen, also das irgendwie...
Naja, das ist halt so ein geflügeltes Wort, ne? Millionen Fliegen können nicht irren, oder halt in diesem Fall 10.000 Fliegen können nicht irren. Also, ist halt so ein geflügeltes Wort, das halt so ein bisschen den Namen ein bisschen selbstironisch auf die Schippe nimmt.
Okay. Das Konzept. Dann lass uns doch vielleicht mal über eure Erfahrung auch der ersten Tage sprechen. Aktuell ist ja eine Debatte ganz groß in der Öffentlichkeit, die Sexismusdebatte. Und man kann schon sagen, vielleicht die Vorwürfe der Sternreporterin hätten ja vielleicht ohne die Debatte auf Twitter unter dem Hashtag Aufschrei sicher nicht die öffentliche Dynamik erreicht. Auch Sascha Lobo schreibt ja in seiner Kolumne auf Spiegel Online dazu, dass der Hashtag Aufschrei ein kaum überschätzbarer Schritt in Richtung einer digitalen Öffentlichkeit in Deutschland sei. Was hast du denn bei der Analyse dieses Themas erfahren?
Also man hat schon gesehen, dass dieses Thema tatsächlich aus Twitter heraus in die großen Nachrichtenmedien kam. Und zwar hat man, also wir können bei 10.000flies halt auch die Charts jeweils nach den einzelnen Netzwerken sortieren. Also nur Likes und Shares bei Facebook oder eben nur Verlinkungen bei Twitter. Und da sah man eben halt, dass dieses Thema auch unabhängig jetzt von den Tweets, von den Aufschrei-Tweets tatsächlich auch bei Artikeln, die empfohlen wurden auf Twitter, ganz, ganz weit oben war. Also es war interessanterweise, waren es auch sehr, sehr viele Blog-Einträge, wo dann halt viele Frauen eben nicht nur die 140 Zeichen genutzt haben, um sich der ganzen Sache zu nähern und ihren Beitrag zur Diskussion abzuliefern, sondern eben auch ihr Blog. Da waren dann ganz viele Blog-Einträge sehr weit oben. Bei Facebook hingegen war das Thema, ist das Thema ein bisschen untergegangen in der Masse.
Ein anderes Thema ja in dieser Woche war das aus der Show Roach und Böhmermann bei ZDF Kultur. Und da war es eine Überraschung, dass die Originalmeldung im Social Web viel erfolgreicher war, also die Pressemitteilung des Senders, als die meisten journalistischen Artikel zu dem Thema. Warum?
Ja, das war ganz interessant in der Tat und hat halt eben gezeigt, dass eine Pressemitteilung mittlerweile halt sehr, sehr schnell verteilt werden kann im Netz und eben nicht nur Journalisten erreicht, sondern halt auch wirklich, ich würde mal sagen, ein interessiertes Publikum erreicht, ja. Und dass diese Pressemitteilung dann in den Charts erfolgreicher war als fast alle journalistischen Artikel, hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass in den meisten journalistischen Artikeln eben auch kein Mehrwert mehr geboten wurde. Da wurde ganz einfach die Pressemitteilung nacherzählt und das kannten die Leute schon und deswegen war es dann nichts Neues mehr.
Das fand ich auch ganz interessant. Einige haben ja auch dann in dem Zuge gesagt, dass Journalisten hier jetzt komplett über Social Web, dass es ein Beweis ist, dass sie ihre Deutungshoheit verlieren und so weiter und so fort. Ich habe eher darüber nachgedacht, ob das nicht ein Beleg für die Thesen von Jeff Jarvis ist. Der sagt ja eigentlich mal zwei Sachen. Also add value, also dass man wirklich einen Mehrwert bieten muss, und do what you can do the best and link to the rest. Also in diesem Fall, dass dann tatsächlich die Artikel, die einfach nur die Pressemitteilung nacherzählen, am besten gleich nur einen Link hätten setzen sollen.
Ja, das sehe ich durchaus ähnlich wie du. Also weil nämlich der einzige Artikel, der in dieser Geschichte vor der Pressemitteilung gelandet ist, und das recht deutlich, war nämlich ein Artikel von DWDL, wo tatsächlich dann Hintergründe geliefert wurden, wo erzählt wurde, warum die Show eingestellt wird, weil es nämlich Streit gab in der Redaktion und unter den Produzenten, beziehungsweise zwischen Charlotte Roach und den Produzenten. Und da hat sich mir eben auch gezeigt, der einzige Artikel, der weit über die Pressemitteilung hinausgegangen ist, war erfolgreich. Und alle, die nur die Pressemitteilung nacherzählt haben, waren es nicht. Und das bestätigt deine These.
Und wie kommt es überhaupt grundsätzlich, dass oft Meldungen in den Charts bei euch ziemlich weit oben sind, die aber auf den, ja, ich sag mal, Startseiten der Nachrichtenwebseiten gar nicht so sehr auf Nummer 1 stehen?
Ach, das kann viele Gründe haben. Also was zum Beispiel auffällig ist, dass sehr oft emotionale Themen sehr weit oben sind. Also zum Beispiel das Thema Tiere und Tierschutz ist ganz oft ganz oben dabei. Das hat zwar jetzt keine nachrichtliche Relevanz, aber es beschäftigt die Leute eben bei Facebook. Oder auch beispielsweise das Thema Rechtsextremismus ist ganz oft oben. Wenn also über irgendwelche rechtsextremistischen Geschichten geschrieben wird in irgendwelchen Blogs oder sowas. Also Geschichten, die viel Emotionalität in sich tragen, aber und gar nicht mal so einen hohen nachrichtlichen Faktor, die sind ganz oft sehr weit oben.
Vielleicht noch kurz, was erhoffst du dir noch über die Art, wie Nachrichten im Netz funktionieren, mit der Webseite zu erfahren?
Ja, da bin ich sehr offen und auch sehr gespannt, was ich da alles erfahren werde. Also ich erfahre und lerne fast täglich momentan Neues über wie sich Nachrichten verbreiten und welche Nachrichten sich verbreiten und welches Medium sich bei einer Nachricht, die alle haben, welches Medium sich da besonders gut verbreitet. Also das ist ein sehr spannendes Projekt und ich werde da, glaube ich, auch in dem Blog, das da passend dazu existiert, werde ich einige dieser Geschichten aufschreiben.
Sagt Jens Schröder, Macher der Webseite 10.000flies.de hier bei uns. Danke, Jens.
Gerne.
Und das Interessante ist, wo wir doch jetzt auch schon den Jens verabschieden, bei beiden Projekten, auch mit den Krautreportern, dass wir, dass viel ausprobiert wird. Das finde ich total toll, schön zu sehen. Aber wo wir den Jens schon verabschiedet haben, Herr Pähler.
Ja.
Roach trennt sich von Böhmermann, Königin Beatrix trennt sich von ihrem Thron, Joko und Klaas von ZDF Neo und ich trenne mich jetzt von dir, Herr Pähler.
Oh, das ist aber ein ungleich größeres Schicksal für die Menschheit, ne? Das ist dir schon bewusst.
Das will ich nicht beurteilen an dieser Stelle, aber ich muss los in den Reportereinsatz, nämlich zu den Journalisten des Jahres. Die sind jetzt ja auch gleich Thema bei uns, aber zur Sicherheit ist ja noch der Dennis Horn da. Der ist ja, wird jetzt noch dich noch mit durch die letzten 30 Minuten begleiten.
Der und Daniel Fiene traut dem Herrn Pähler nicht zu, eine halbe Stunde alleine.
Und zur Sicherheit habe ich euch für die halbe Stunde auch noch ein 17-Minuten-Interview dagelassen.
Ach, das ist ja schön. Haben wir ja nur noch 13 Minuten Wortanteil.
Ja,
plus Musik.
Und Nachrichten.
Da können wir eigentlich schon mal Tschüss sagen.
Bis nächste Woche, Herr Pähler.
Ja, Daniel, tschüss.
Der Donnerstagabend. Wir machen was mit Medien in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Ich hätte vor 2 Minuten vermutlich gesagt, es ist 19 Uhr und ich bin sehr froh, Abelo Afakama ist bei uns mit den Themen des Tages heute.
Ja, schönen guten Abend. Heute war einiges los in Deutschland wie auch in der Welt und ich habe mal 5 Meldungen mitgebracht, die das Nachrichtengeschehen so heute besonders geprägt haben. Relativ neu auf dem Markt ist, dass die Anklage gegen die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe vor dem Oberlandesgericht in München so größtenteils unverändert gelassen wird und auch zugelassen wird. Das kam so gegen Nachmittag, die Allmeldung.
Und was bedeutet das jetzt konkret?
Also relativ lange unklar war ja, welche Rolle eigentlich die Ankläger der Beate Zschäpe, also der angeklagten NSU-Terroristin, der mutmaßlichen zuschreiben. Also ganz konkret, ob sie ihr vorwerfen, an den 10 Morden beteiligt gewesen zu sein. Und genau das machen die Ankläger. Und dass das Gericht das so annimmt und das Ganze so Teil der Verhandlungen wird, das ist natürlich schon mal ein Erfolg für die Staatsanwälte und für die mutmaßliche Neonazi-Terroristin bedeutet das, dass es um eine deutlich höhere Strafe geht als ohne diese Anklage zur Mordbeihilfe.
Also das ist jetzt so der Ausblick auf den Prozess. Wann startet er?
Das ist noch nicht ganz klar. In den Agenturen ist eigentlich meistens die Rede davon, dass es wahrscheinlich im April losgeht. Und das ist natürlich für Deutschland ein wichtiges Thema. Alle warten drauf. Wird bestimmt ein Riesenmedienthema auch.
Okay, dann lass uns mal auf das nächste Thema gucken, was du dabei hast.
Ja, dafür geht's in den Bundestag. Die Abgeordneten, die haben heute den Bundeswehreinsatz in Afghanistan verlängert und gleichzeitig dabei den Abzug aus dem Land weiter vorangetrieben. Es gab eine Dreiviertelmehrheit im Parlament für das. Und zwar bis Ende Februar 2014 wird der Einsatz verlängert. Die Truppe wird dann aber von derzeit, also jetzt im Moment sind 4.500 Soldaten in Afghanistan, das ist die Truppenobergrenze, wird dann auf 3.300 gesenkt. Und klar ist ja schon, dass der Kampfeinsatz insgesamt dann Ende 2014 komplett enden soll.
Aber danach sind dann auch noch Bundeswehrsoldaten in Afghanistan.
Genau, also die Bundeswehr will dann afghanische Soldaten ausbilden. Bisher steht noch nicht fest, wie viele dann da sein werden, aber Experten vermuten, dass es ungefähr so 1000 sein werden. Also 3300 heute und beziehungsweise jetzt mit dem neuen Mandat und dann 1000 nach dem Ende des Kampfeinsatzes.
Okay, das waren jetzt mehr oder weniger deutsche Themen. Was hättest du vielleicht mit leicht afghanischem Anstrich? Was gab es denn noch so an sonstigen anderen wichtigen Auslandsthemen?
Wir haben nach Ägypten geguckt zum Beispiel. Die Lage da beschäftigt uns ja schon relativ lange. Vor allem die Gewalt zwischen den politischen Lagern, zwischen den Anhängern beschäftigt uns seit Wochen. Und heute gab es sowas wie einen Lichtblick, weil die Vertreter der verschiedenen Gruppen, die haben sich heute getroffen und gemeinsam zu einem Gewaltverzicht aufgerufen. Mit dabei waren Mitglieder der liberalen Opposition, der Islamisten, der Revolutionsbewegung und auch der Kirchen. Und heute blieb es auf den Straßen in Kairo dann auch ruhig. Muss man natürlich mal sehen, ob der Aufruf dafür sorgt, dass das jetzt so bleibt. Wobei klar ist natürlich auch, die Konflikte, die hinter der Gewalt stehen, die sind natürlich immer noch nicht gelöst. Dann hat uns auch Mali beschäftigt. Die EU-Außenminister haben sich getroffen und die sehen Fortschritte nach dem Militärputsch und sowas wie eine Rückkehr zur Demokratie in Sicht. Deshalb soll auch die Entwicklungshilfe der EU wieder überwiesen werden. Die ist vor einem Jahr, als es da in Mali den Putsch gegeben hat, ausgesetzt worden. Da geht es immerhin um hunderte Millionen Euro zwischen 2008 und 2013. Und die EU-Außenminister haben gefordert, dass die Regierung in Mali den Berichten nachgeht, nach denen es beim Kampf gegen die Islamisten zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist, durch malische Soldaten. Unter anderem war ja die Rede von Plünderungen. So, dann hatten wir noch ein wichtiges Service-Thema. Da kann ich euch dann nämlich direkt mal fragen, wann seid ihr zuletzt geflogen mit dem Flugzeug?
Boah, das ist ein Jahr her bei mir.
Oktober.
Und wohin?
Ja. Kanada.
Alles planmäßig?
Alles planmäßig.
Keine Naturkatastrophe? Keine Sperrung des Luftraums?
Nichts.
Wie hieß der berühmte isländische Vulkan?
Herr Pähler, bitte?
Ja, mit Dingsbums am Ende. Walla, Flalla,
Jökull.
Jökull, sehr gut. Sehr gut. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, wenn man beides zusammenbringt, im Frühjahr 2010 war der ja ziemlich aktiv und hat den Flugverkehr in Europa auch ziemlich lahmgelegt. Und heute hat der Europäische Gerichtshof aus dem Anlass entschieden, dass die Fluggesellschaft Passagiere bei Annullierungen auch dann betreuen muss, wenn außergewöhnliche Gründe der Grund für die Ausfälle sind. Geklagt hatte eine Ryanair-Kundin, die saß eine Woche lang fest und Ryanair muss ihr jetzt also 1.100 Euro für Essen, Getränke und die Hotelkosten bezahlen. Also der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Flugreisenden heute gestärkt.
Hallo Afakama mit den Nachrichten von heute. Vielen Dank.
Gerne.
Kuckuck. Hier ist die Redaktionskonferenz bei der Radio Wissen und wir machen was mit Medien, mit ausgezeichneten Medien heute.
Ja, die werden hoffentlich auch von ausgezeichneten Journalisten gemacht. An diesem Donnerstagabend zeichnet das Printmedienmagazin Medium Magazin ja in Berlin die Journalisten des Jahres aus.
Wolfgang Bücher von der dpa wird Chefredakteur des Jahres, Sonja Mikic vom WDR Politikjournalistin des Jahres, das Team der Heute-Show Redaktion des Jahres, Roach und Böhmermann die Unterhaltungsjournalisten des Jahres und Wolf Schneider wird für sein Lebenswerk geehrt. Es gibt aber noch viele weitere Preisträger.
Ja, unter anderem aber auch in der Hauptkategorie und da wird nämlich der Leiter des Brüsseler ARD-Studios, Rolf-Dieter Krause vom WDR, die Auszeichnung erhalten und weil er im vor allen Dingen deswegen, weil er im europäischen Schicksalsjahr der Eurokrise zum Erklärer Europas geworden ist. Und Daniel hat in dieser Woche vorab mit ihm gesprochen, bevor es jetzt auf der Preisverleihung dann zu stressig wird. Und er hat mit ihm ganz in Ruhe über seinen Job bei der EU geredet.
Und es sei der Transparenz wegen noch erwähnt, dass Daniel eins von 69 Jurymitgliedern bei den Journalisten des Jahres ist. Er hat uns aber versprochen, dass er keine Punkte an Krause vergab. Leider, hat er ergänzt, nach der Aufzeichnung dieses Gesprächs hier.
Es ist Dienstagmittag. Ich habe mich verabredet mit Rolf-Dieter Krause und er bat mich, dass wir uns nicht zu früh treffen. Wir merken schon, er ist Fernsehmann durch und durch. Guten Morgen oder guten Tag.
Guten Tag, ja, stimmt. Radio macht am Morgen seine Primetime, eine Primetime. Die Fernsehleute arbeiten bis in die Nacht. Es war bei mir auch gestern Abend bis nach Mitternacht, ja.
Ich möchte Sie einmal ganz kurz mit einem Urteil konfrontieren, passend zu Ihrer Auszeichnung des Journalisten des Jahres. Wenn er im Fernsehen Europa erklärt, dann versteht man wenigstens, um was es geht. Verstehen Sie sich als Erklärer Europas?
Naja, also gut, dass man nicht sieht, dass ich dann immer leicht erröte. Aber ich finde schon, Journalismus hat ja so ein paar Grundregeln. Und die erste ist, was wir sagen, muss stimmen. Zweitens, es sollte verständlich sein. Und Eleganz oder Schönheit der Sprache etc., das kommt dann eigentlich erst danach. Wir sind ja dafür da, Menschen soweit möglich eine Teilhabe an politischen Prozessen zu ermöglichen, damit sie sich ein Urteil bilden können. Und dafür ist Verständlichkeit schon ein hohes Ziel. Und ich war ja eine Zeit lang auch Lokalredakteur bei der WAZ im Ruhrgebiet. Und das war eine gute Schule. Da lernt man verständlich zu sein und für normale Leute zu schreiben. Und ich tue auch ein bisschen was dafür, damit ich den Kontakt zu normalen Leuten behalte. Verständlichkeit, das ist also ein Kompliment, das ich gerne entgegennehme. Es entspricht meinem Streben.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob in Ihrem ganz normalen Tagesablauf rund um die EU Sie damit weniger normalen Menschen zu tun haben.
Naja, im Politikbetrieb gibt es eigene Sprachen, da gibt es Codes und gerade hier in Brüssel, da gibt es das Euro-Sprech, wie in Berlin natürlich auch, in jeder Hauptstadt, da wirft man sich Kürzel zu, da spricht man untereinander sehr oft eine Sprache, die halt eine Fachsprache ist. Ich meine, die kennt jeder Klempner oder jeder Friseur und Journalisten haben die, Politiker haben die, Beamte haben die und natürlich kommuniziert man auf der Seite unseres Geschäfts auch damit, aber wir müssen es ja übersetzen. Für normale Bürger, die interessiert sind, die Uninteressierten, glaube ich, kann man eh nur schwer erreichen, aber die Interessierten und die nicht immer Fachleute sind und sich mit allem auskennen. Und ich finde, Europa ist gar nicht so viel anders als die Bundesrepublik. Wir sind auch ein relativ kompliziertes Gebilde. Ich glaube nur, dass viele Bürger so ein bisschen immer eine Scheu haben davor. Es liegt natürlich auch an den Sprachen, weil man die Akteure hier nicht in Deutsch reden hört, nicht in ihrer eigenen Sprache reden hört. Und da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Erklärung manchmal angemessen. Aber Erklärung soll bitte nicht heißen Werbung. Das habe ich immer abgelehnt als Journalist, für eine Sache zu werben. Aber dass Leute die Prozesse verstehen, manchmal auch verstehen, warum Dinge nicht so laufen, wie sie gerne hätten, ja, das muss ein Journalist schon leisten, finde ich.
Wenn Sie das aber auch genauso rüberbringen, dann müssen Sie es ja auch selbst durch und durch verstanden haben. Gibt es da so einen Punkt, vielleicht auch, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel komplex die ganzen Finanzthemen in den letzten Jahren, Monaten waren, wo Sie gesagt haben, oh, das wird mir jetzt selbst sogar zu hoch?
Diese Situation gibt es immer wieder. Deswegen erschreckt einen so eine Ehrung auch ein bisschen, wie Sie so Journalist des Jahres, das klingt ja so verdammt absolut. Es gibt hier in Brüssel hervorragende Kollegen, auch bei Zeitungen, bei anderen Sendern, im Radio, bei den Agenturen. Und was das Glück hier in Brüssel ist, ist, dass zwischen den Journalisten jedenfalls sehr weitgehend doch ein ausgezeichnetes Klima der Kollegialität besteht. Sie stehen oft mit Kollegen beieinander und reden gemeinsam darüber, was heißt das eigentlich, was bedeutet das, welche Folgen hat das. Und das sind nicht nur deutsche Kollegen, sondern wenn Sie Brüssel verstehen wollen, dann müssen Sie auch mit den Kollegen aus anderen Ländern reden. Und das ist das Schöne hier, Journalisten sind dann doch irgendwie so eine spezielle Brut, die verstehen einander, die wissen auch, was sie brauchen. Und ich kann natürlich mit italienischen Diplomaten reden oder spanischen. Das ist dann alles sehr mühsam. Der italienische Kollege von mir oder der spanische Kollege weiß sehr viel genauer, was ich brauche. Und wenn es dann wirklich tief geht, dann habe ich schon auch Quellen in den Regierungen oder bei den Diplomaten. Aber für eine schnelle Information geht das. Und vor allem diese Kulturunterschiede, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind in Europa. Nehmen Sie mal sowas, das Verhältnis zu Preisstabilität oder wie finden Tarifverhandlungen statt? Wie finden Gesellschaften Löhne? Was halten Sie von Wettbewerbsfähigkeit? Welche Begriffe sind überhaupt wichtig? Das kann man auch mit Kollegen, Gott sei Dank, hier sehr schön erörtern. Und alles, was aus meinem Kopf rauskommt, ist eigentlich ein Gemeinschaftswerk vieler Journalisten. Insofern, ich bin hier ganz glücklich in Brüssel. Man hat hier wirklich mehr Kollegialität als anderswo, wo ich vorher gearbeitet habe.
Das finde ich ganz spannend. Ich habe mir nämlich auch überlegt, dass wahrscheinlich das Thema Austausch ganz wichtig für Ihren Job auch ist. Gibt es da vielleicht auch andere Bereiche, mit denen man sich austauscht? Also ich habe mir vorgestellt, vielleicht gibt es ja irgendwelche Beamten auf EU-Seite, die in irgendwelchen dunklen, versteckten Fluren sitzen, aber das System so gut erklären können, dass die einem da manchmal weiterhelfen. Oder vielleicht gibt es auf der anderen Seite irgendwelche Internetforen, die intern sind, wo man sich austauscht. Gibt es da auch sowas neben dem Austausch mit Journalistenkollegen?
Also die sitzen nicht in dunklen Fluren und das ist bei mir nicht das Internet, aber in der Tat, es gibt hier auch Beamte, die es gut erklären können. Und das ist ein bisschen ich bin ja nun doch schon recht lange hier in Brüssel, das ist der Vorteil meiner langen Verweildauer ist, dass ich auch Kontakte habe zu Menschen anderer Nationalität. Das ist nämlich das, was hier ein bisschen schwerer ist. Die sehen ja nicht das deutsche Fernsehen. Die können sich kein Bild von dem machen, was ich mache. Und das wollen eigentlich Auskunftsgeber in den Behörden, in der Politik. Die wollen immer wissen, mit was für einer Art Journalist habe ich es zu tun. Das ist auch eine berechtigte Frage. Ich will ja auch wissen, mit was für einer Art Politiker oder Beamten habe ich es da zu tun. Und diese Vertrauensbildung, nicht Kumpanei, aber Vertrauensbildung, die ist hier schwerer, weil man mit verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Sprachen, verschiedenen politischen Kulturen zu tun hat. Aber über die Zeit ergeben sich auch da Kontakte. Und ich kann sagen, meine wichtigsten Gesprächspartner inzwischen in Brüssel haben nicht den deutschen Pass, sondern die haben andere Pässe. Und gerade die andere Sicht hilft einem oft ungemein, Dinge zu verstehen. Und das Gute ist, ich bin zum Beispiel für ausländische Politiker nicht so wichtig für deren Wiederwahl. Die ARD ist für deren Image bei ihrer Bevölkerung völlig gleichgültig. Das heißt, sie neigen nicht so sehr dazu, mich mit einem bestimmten Spin zu informieren, sondern es ist dann ein bisschen näher an den Fakten und an der Realität als bei manchem deutschen Auskunftsgeber jedenfalls. Und das hilft.
Beim Stichwort Spin, da kommt man ja ganz schnell zur EU-Eigen-PR. Ist das ein großes Problem in Ihrem Alltag, dass Sie damit konfrontiert werden von den offiziellen EU-Sprechern?
Naja, ich bin seit Jahren ein Kritiker dieser Propagandaarbeit der EU-Institutionen, weil sie Geld raushauen, eigentlich für die Manipulation für Menschen und sie haben nicht genug, um Menschen zu informieren. Sie nennen das Information, aber in Wahrheit wollen sie sich nur dauernd auf die Schulter klopfen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass die EU einen Fernsehsender wie Euronews zu einem großen Teil finanziert, mit vielen Millionen Euro in jedem Jahr, dass sie Filme in Auftrag geben, die Fernsehsendern zur kostenlosen Ausstrahlung angeboten werden, wo nie erkennbar wird, dass die eigentlich von der Kommission kommen oder von der Kommission bezahlt worden sind. Ich halte das für unanständig. Das ist wahr. Für uns ist das nicht so sehr ein Problem. Wir ARD haben Gott sei Dank, auch dank der Rundfunkgebühr übrigens, die Freiheit, das nicht mitzumachen. Es gilt dasselbe fürs ZDF. Die machen das auch nicht mit und die Radiosender machen es auch nicht mit hier. Das ist, man kann sich dem entziehen. Wo wir Probleme hatten, war manchmal die Zuschauer wissen das vielleicht nicht, die oder Zuhörer. Die EU hat ja auch einen eigenen Videodienst, zwei Fernsehkanäle, wo sie Rohmaterial liefert. Und das hat oft dazu geführt, dass sie versuchten, unsere Kameras bei Events draußen zu halten. Und da allerdings haben wir dann wirklich ein bisschen, ja, kämpfen müssen. Oft mit Unterstützung, Gott sei Dank, der Bundesregierung, egal wer es war, ob Schröder oder Merkel, dass wir unsere Kameras bitte selbst reinkriegen. In unserem Verständnis, in unserem deutschen Verständnis von Pressefreiheit gehört zu dieser Freiheit auch, dass wir unsere Bilder selbst machen. Und das machen unsere Kameraleute. Und dass wir nicht vorgefertigtes Bildmaterial verwenden müssen. Und wenn Sie sich das auf dem Markt der Fotografen angucken, die Kommission bietet von fast jedem Event kostenlos Bilder zum Download an für die Zeitung. Und es hat dazu geführt, dass die freien Fotografen hier in Brüssel praktisch verschwunden sind, weil die besonderen Fotos, die liefern, kommen auch nur von denen, aber die reichen nicht, um davon zu leben. Die brauchen auch das Schwarzbrot der ganz normalen Fotos, wo zwei Politiker sich die Hände schütteln.
Hat sich das denn die letzten Jahre groß verändert? Oder ist das eigentlich schon ein Prozess, der Jahre andauert? Oder hat er sich auch vielleicht in den letzten Jahren im Zuge des Medienwandels nochmal verschärft, dass da einfach so ein bisschen auch der Druck in den einzelnen Redaktionen, die vielleicht dann auch privatwirtschaftlich organisiert sind, dass die EU das versucht auszunutzen?
Das hat sich verschärft mit dem, mit der Krise der Medien. Die Zeitungen haben hier zum Teil jedenfalls Korrespondentenstellen abgebaut. Und das weckt dann natürlich Begehrlichkeiten. Also ich habe gerade erst kürzlich erfahren, dass das Parlament für jede Sitzungswoche in Straßburg da 20 Journalisten einlädt, die Reise nach Straßburg zu finanzieren, dann aber an einem bestimmten Seminar zu einem Thema, bestimmten Thema teilzunehmen und dass Kollegen aus anderen Ländern das auch in Anspruch nehmen, weil sie sich sonst den Weg nach Straßburg nicht leisten können. Und ich will da nicht hochmütig drüber reden, aber ich halte das für eine gefährliche Entwicklung.
Wenn das die einzige Wahl ist, ist das dann verwerflich, so eine Reise anzunehmen und mitzumachen, nur damit man berichten kann?
Ich will nicht den Kollegen angreifen dabei, der das macht. Ich habe das Glück, in einem Unternehmen zu arbeiten, das gut finanziert ist und das zwar auch sparen muss, aber dass ich das stolz darauf ist, sich seine Arbeit nicht von anderen bezahlen zu lassen. Ich würde den einzelnen Kollegen nicht angreifen, andere arbeiten unter anderen Bedingungen, aber ich halte es insgesamt für eine schädliche Entwicklung. Ich glaube, dass wir damit Probleme auch kaschieren, die sonst vielleicht aufbrechen würden. Und ich glaube, dass der Unabhängigkeit von Journalismus jedenfalls so nicht gut getan wird. Ob es schaden muss, das weiß ich nicht immer, aber es tut jedenfalls nicht gut.
Sie machen den Job ja schon mit kurzer Unterbrechung seit 1990 und ich glaube seit 2001 sind Sie auch Studioleiter. Wie halten Sie denn für sich persönlich das Thema Europa spannend? Ich sag mal, überspitzt jede Woche von einem Gipfel zu berichten, ist ja auf Jahrzehnte gesehen auch langweilig.
Nee, das ist das Komische. Mir ist jeder Job in meinem Leben langweilig geworden und hier warte ich noch darauf. Europa hat sich immer wieder verändert. Einmal finde ich es für sich wirklich ein faszinierendes Projekt, wenn 27, bald 28 Länder versuchen, auf friedliche, freiwillige Weise miteinander zusammenzuarbeiten und ihren Platz in der Welt zu behaupten. Das ist immer noch historisch einzigartig. Kein Mensch weiß, ob das wirklich auf Dauer klappt. Das ist für sich genommen eine spannende Geschichte. Und dann ist es aber so, dass hier dauernd andere Themen sind und sie haben auch dauernd mit anderen Typen zu tun. Wenn mir vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass jemand so wie Sarkozy Präsident in Frankreich werden könnte, hätte ich gesagt, du spinnst. Und dann war der aber da. Leute wie die polnischen Kaczynskis, dann wieder ein so ganz seriöser wie Tusk. Sie haben dauernd mit anderen Menschen zu tun und es hört nicht auf, interessant zu sein. Ich bin gerne hier und ich habe auch mal gedacht, es muss doch langsam mal langweilig werden. Also ich war ja auch mal Bonner Korrespondent, sogar zweimal, genauso wie hier in Brüssel. Und so Bonn, deutsche Innenpolitik, wenn Sie die 10. oder 15. Koalitionskrise erleben, dann wissen Sie genau, wie die ausgeht und schon, dass sie, wenn sie kaum angefangen hat. Hier ist vieles offen. Hier ist zum Beispiel in den letzten 3 Jahren, als wir über die Euro-Krise berichtet haben, sind Sachen passiert, von denen ich mir nicht hätte träumen lassen, dass sie passieren. Und insofern gibt es hier immer noch Überraschungsmomente. Europa ist immer noch schwer vorhersagbar für mich. Und ich bin manchmal wirklich froh, wenn ich hinterher erklären kann, warum eine Entscheidung so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Ich habe sie manchmal nicht vorhersehen können.
Rolf-Dieter Krause, Journalist des Jahres. Heute Abend wird er in Berlin ausgezeichnet. Daniel hat mit ihm gesprochen. Und Herr Pähler, du darfst jetzt deines Amtes walten in Sachen Aerobic hier.
Das mache ich sehr gerne, denn das tägliche Aerobic bei D-Radio Wissen muss hier und heute an dieser Stelle noch aufgelöst werden. Und vielleicht nochmal ganz kurz die Regeln des heutigen Aerobics. Mit dem gehen wir nämlich ins Stadion und ihr hört 3 bekannte Lieder und in jedem dieser Lieder fehlt ein Wort und zusammengesetzt ergeben sich sozusagen aus diesen 3 fehlenden Worten ein Titel eines Songs, mit dem es ein US-Rockpaar dank italienischer Fußballfans in die weltweiten Charts geschafft hat. Das war jetzt die verbale Beschreibung, aber ich würde sagen, wir hören das Ganze jetzt einfach mal an.
It's not a second, second.
Das war's wohl, Herr Pähler.
Ich löse es, glaube ich, schon mal auf. Mhm. Und dann schauen wir, ob es jemand gewusst hat. Und zwar waren drei Lieder gesucht. Das erste Lied war Seven Seconds von Nene Cherry und Yusuf Ndur. Da fehlte also das Wort Seven. Dann noch Happy Nation von Ace of Base. Da fehlte das Wort Nation. Und Army of Me von Björk. Da fehlte die Army. Und zusammen gibt das Seven Nation Army von den White Stripes. Das wäre die Lösung gewesen. Dennis, du kannst jetzt mal schauen, hat das jemand gewusst?
Nein, du bewegst dich richtig im Konjunktiv. Es wäre die Lösung gewesen. Weißt du was? Nächste Woche nehmen wir zwei T-Shirts hier.
Auf jeden Fall. Wir erhöhen den Jackpot. Ja? Zwei T-Shirts nächste Woche hier bei D-Radio Wissen. Da lohnt sich's richtig.
Das ist perfekt. Es war ein großer Spaß. Ich habe mich sehr gefreut über den Journalisten des Jahres heute bei uns.
Und über 1000 Fliegen. Die 10.000 Fliegen.
Die 10.000 Fliegen.
Ja, und ich habe mich über dich gefreut. Und über Daniel, aber der ist ja jetzt weg, muss ich gar nicht mehr sagen an dieser Stelle.
Das ist mir zu nett hier. Ich wünsche dir was Schönes, wir wünschen euch was Schönes, hören uns nächste Woche wieder in der Redaktionskonferenz mit Was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.